Deutschlandfunk, Andruck.
Hatte Hitler Freunde? Wohl eher nicht, mag man spontan antworten. Denn noch immer wirkt die nationalsozialistische Propaganda nach. Sie inszenierte Hitler als einsamen Führer, der im Interesse seiner politischen Mission auf einen engen Freundeskreis verzichtete. Der herrschende Diktator als genialer Einzelgänger ohne persönliche Bindungen. Dieses Narrativ ist typisch für die gleichgeschaltete Propaganda totalitärer Staaten. Tatsächlich aber wäre Adolf Hitlers Aufstieg ohne seine zahlreichen Freunde, Gönner und Financiers undenkbar gewesen. Diese Netzwerke um Hitler untersucht Heike Görtemarker in der Monographie Hitlers Hofstaat und zeigt dabei auch, dass dieser Kreis überzeugter Nationalsozialisten auch weit nach 1945 fortbestand. Eine Rezension von Markus Heumann.
Der Führer liebt Bayreuth. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Hut, solange unser Führer Schutz- und Schirmherr Bayreuths ist.
Festspielleiterin und Hitler-Verehrerin Winifred Wagner im August 1934. Was die Schwiegertochter Richard Wagners im Interview verschwieg, war, wie eng ihr privates Verhältnis zu Adolf Hitler war. Als dieser nach seinem gescheiterten Putschversuch ein Jahrzehnt zuvor im bayerischen Landsberg in Festungshaft saß, war sie es, die ihr Idol, so brüstete sie sich jedenfalls später, mit dem Schreibmaschinenpapier versorgte, auf dem Mein Kampf entstand. Seit 1925 waren die beiden per Du. Die Anfänge des Netzwerks aus Parteifreunden und Gönnern, die Hitlers politische Karriere beförderten, lagen da schon 5 Jahre zurück. Als er 1920 in Münchner Bierkellern seine ersten Hetzreden vor übervollen Sälen hielt, kristallisierte sich in der eben erst aus der Deutschen Arbeiterpartei hervorgegangenen NSDAP bereits ein Kreis von Getreuen um ihn heraus.
Christian Weber, Hermann Esser, Ernst Röhm, Dietrich Eckert, Rudolf Hess, Emil Maurice, Alfred Rosenberg und Ulrich Graf. Sie bilden eine Art Entourage um den fähigsten Propagandisten der kleinen Partei, bewachen seine Auftritte und schützen ihn, versorgen ihn mit wichtigen gesellschaftlichen Kontakten und setzen ihn in Szene. Sie machen ihn zum Führer.
Und sie preisen ihn in finanzkräftigen antisemitisch-nationalistischen Kreisen Bayerns als den kommenden Mann an, wie die Autorin von Hitlers Hofstaat, Heike Görtemarker, bei der Präsentation ihres Buches auf der Leipziger Buchmesse erläutert.
Schon 1920 lernte Hitler das Ehepaar Bechstein kennen, Edwin und Helene Bechstein, die schon Dietrich Eckart finanzierten und seine antisemitische Hetzschrift auf gut Deutsch, die nun von Eckart quasi davon überzeugt worden sind, dass dieser Hitler für die gesamte Bewegung, wie er es nannte, der richtige Mann sei. Und fortan finanzieren sie eben auch ihn, obwohl völlig unklar ist, ob er überhaupt irgendwie erfolgreich sein würde. Wir dürfen die Geschichte ja nicht von hinten sehen.
Mit der Machtübernahme Hitlers verändert sich ab 1933 die Zusammensetzung seines inneren Kreises. Frühere Finanziers und alte Parteifreunde haben nun ausgedient. Hitlers früher Kampfgefährte Ernst Röhm wird 1934 gar physisch liquidiert. Nun erst entsteht der eigentliche Hofstaat. Mit dem Ausbau seines Refugiums auf dem Berchtesgadener Obersalzberg, der bis 1936 zum hochgesicherten Sperrgebiet mit eigener Infrastruktur inklusive Post, Café, SS-Kasernen und zahlreichen Gästehäusern wird, schafft Hitler einen Rückzugsort für sich, seine Lebensgefährtin Eva Braun sowie die engsten Getreuen.
Es waren gerade die eigentlich Unbedeutenden, Adjutanten, Ärzte, Sekretärinnen, Lieblingsarchitekten und Leibfotografen, die einen exklusiven Zugang zum Alleinherrscher besaßen, während die tatsächlich Mächtigen auf Distanz gehalten wurden. Zusammen bildeten sie einen Schutzraum um den Führer, den sie als politisches Genie bewunderten und in seinem Tun bestätigten.
Dieser Schutzraum verengt oder erweitert sich je nach Bedarf und Situation. So sind Rudolf Hess und Albert Speer mitsamt ihren Familien quasi Dauergäste auf dem Berghof. In den Kriegsjahren zieht ein Teil seines Hofstaats dem Diktator auch in die wechselnden frontnahen Hauptquartiere hinterher. Endstation der Berliner Führerbunker. Viele Überlebende des inneren Kreises, gleich ob sie den Untergang des Regimes im Umfeld des zerbombten Obersalzbergs oder in Berlin erleben, tauchen nach Hitlers Selbstmord mit gefälschten Dokumenten unter. Von den Alliierten aufgespürt, kommen sie, abgesehen von jenen, denen in Nürnberg der Prozess gemacht wird, bei den Entnazifizierungsverfahren allermeist recht glimpflich davon. In aller Deutlichkeit dekouvriert Görtemarker die Legendenbildung, mit der sich viele Überlebende aus Hitlers Umfeld, besonders aus dem Obersalzbergkreis, in der Erinnerungsliteratur der Nachkriegszeit exkulpieren wollten.
Da hieß es eben, er habe monologisiert, alle hätten nur zugehört und haben sowieso nichts gewusst und waren vollkommen unschuldig und eigentlich saßen sie da nur zur Dekoration. Und diesen nachträglichen Entlastungserzählungen dürfen wir nicht folgen. Aber sie sind bis heute Grundlage unseres Hitlerbildes.
Besonders Albert Speer gerät immer wieder in den Fokus der Autorin, versuchte er doch, sich in seinen Memoiren als Technokrat reinzuwaschen, der von den Gräueln des Holocaust wenig bis nichts gewusst habe. In Wirklichkeit war Hitler Star-Architekt durch seine monumentalen Planungen für die Neugestaltung Berlins spätestens ab 1938 aktiv in die Deportation der jüdischen Bevölkerung eingebunden.
Da für die umzusiedelnden Menschen dringend neue Wohnungen benötigt wurden, ließ Speer die entsprechende Zahl jüdischer Bürger aus ihren Wohnungen vertreiben und in sogenannte Judensiedlungen einweisen. Im engen Zusammenwirken mit Himmler und der SS bereitete er so die Erfassung und Deportation der Berliner Juden in die Konzentrationslager vor.
Eike Görtemarker ist mit Hitlers Hofstaat eine faktengesättigte, gut lesbare Gesamtdarstellung zu einem Unterkapitel der NS-Geschichte gelungen. Allein der Quellenapparat des Buches umfasst 150 Seiten. Dabei zeugt es nur von Seriosität, dass sich die Autorin nicht scheut, auch Fehlstellen in ihrer Recherche zu benennen. Sachverhalte und Vernetzungen, über die mangels historischer Belege weiterhin und vielleicht für immer nur spekuliert werden kann. Einen erfreulichen Gewinn an historischer Tiefenschärfe liefert dieses Buch dennoch, auch was die Geschichtsklitterung in der jungen Bundesrepublik anbetrifft.
Markus Heumann über Hitlers Hofstaat, der innere Kreis im Dritten Reich und danach. Gebundene 528 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 28 Euro.